Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Heute mit Matthias Dell. Als Gast in dieser Sendung begrüße ich Ibrahim Aslan, der 1992 als Siebenjähriger den rechtsterroristischen Brandanschlag auf das Haus seiner Familie in Mölln überlebte. Damals kamen seine Schwester Yeliz Aslan, die Cousine Aisha Yilmaz und die Großmutter Bahida Aslan ums Leben. Nach letzterer heißt heute der schmale Gang neben dem Haus, der zum Kurpark der kleinen Stadt im Süden Schleswig-Holsteins führt. Ibrahim Aslan engagiert sich gegen Rassismus und Diskriminierung. Er tritt als Bildungsreferent in Schulen auf und hält mit der Möllner Rede im Exil seit 2013 die Erinnerung an den Anschlag von 1992 wach. Gemeinsam mit dem Fotografen Jasper Kettner hat er 2019 das Buch- und Ausstellungsprojekt »Die Angehörigen« organisiert. Ein Kompendium, das an die mehr als 200 Todesopfer rechter Gewalt und ihre Hinterbliebenen in Deutschland erinnert. Guten Tag, Herr Aslan. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute in den Kulturfragen sprechen aus Anlass von 10 Jahren Selbstenttarnung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Der 4. November 2011 ist ein neuralgisches Datum, weil erst mit dem Selbstmord der beiden Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt und der Flucht von Beate Zschäpe, die sich bald den Behörden stellte, eine Verbrechensserie aufgeklärt werden konnte, die in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte ohne Beispiel ist. Über Jahre konnte ein rechtes Terrornetzwerk Bombenanschläge, Banküberfälle und eine Mordserie an 10 Menschen verüben, 9 davon mit migrantischem Hintergrund, ohne dass die Polizei den Tätern auf die Spur gekommen wäre. Was dieser 4. November 2011 an Folgen und Lehren, aber auch an Lücken und Enttäuschungen hinterlassen hat, das soll das Thema des folgenden Gesprächs sein. Bevor wir aber zu den allgemeineren Fragen kommen, Herr Aslan, würde ich gern mit einer persönlichen beginnen. Es ist möglich, dass Sie ab und zu, während ich frage, Ibrahim Aslan, husten hören. Was hat es damit auf sich?
Also ich bin, wie gesagt, Opfer einer rassistischen Tat geworden und dementsprechend belastet mich ein Symptom, das nennt man posttraumatische Belastungssyndrom. Und diese posttraumatische Belastungssyndrom machen sich bei mir mit den komischen Geräuschen, mit dem Husten sichtbar. Wenn ich über die Tat und über die Geschehnisse spreche und eventuell sogar Solidarität von der Gesellschaft einfordere, ist phänomenalerweise mein Symptom komplett verschwunden.
Wissen Sie noch, wie Sie von der Selbstenttarnung des NSU erfahren haben, was Sie damals dachten?
Das war auch für mich ein Schock und tatsächlich auch eine Politisierung, weil ich hätte mir niemals vorstellen können, dass in der gesamten Bundesrepublik Deutschland Menschen ermordet werden können, und diese Menschen tatsächlich davonkommen und die Ermittlungen bei Familien stattfinden.
Also bei den Familien, die dann verdächtigt wurden von der Polizei, weil sie nicht in der Lage war, die wirklichen Täter zu finden.
Genau, und das hat uns allen nochmal den zweiten Schock erleiden lassen, indem wir gesehen haben, wenn Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land sterben, dann geht wahrscheinlich die gesamte Gesellschaft erstmal davon aus, dass der Täter oder die Täterin aus der migrantischen Community herauskommt.
Sie haben gerade von einer Politisierung gesprochen, die dieses Ereignis bei Ihnen bewirkt hat. Was meinen Sie damit?
Für mich war die Selbstenttarnung des NSU auch eine Zäsur. Ich habe hinterfragt, ob die Ermittlungen in Mölln damals, wo wir rassistisch angezündet wurden, 1992, ob die Ermittlungen wirklich richtig waren und ob meine Familie auch beschuldigt wurde. Und ziemlich schnell habe ich festgestellt, auch ähnliche Opfer-Täter-Umkehr und ähnliche gesellschaftliche Täter-Opfer-Umkehr gab es bei uns auch. Und das hat mir gezeigt, dass wir definitiv selbst, also als Betroffene rechter rassistischer antisemitischer Gewalt, das Zepter übernehmen müssen und die Gesellschaft davon überzeugen müssen, dass hier Menschen einem zweiten Anschlag zum Opfer fallen.
Sie haben gerade von der Zäsur gesprochen, das gilt ja eben auch gesamtgesellschaftlich. Also erst die Selbstenttarnung des sogenannten NSU hat überhaupt zu einer systematischeren Befassung mit rechter Gewalt geführt. Anfangs erschienen dann Zeitungsartikel, später Bücher. Mittlerweile hat auch die Geschichtswissenschaft dieses lange ignorierte Thema als Forschungsgegenstand entdeckt. Wenn wir noch mal kurz zurückschauen, was Sie gerade schon gemacht hatten, was bedeutete es vor 2011, Opfer eines rechtsterroristischen Anschlags zu sein? Welche Sprache hatten Sie damals vor Ihrer Politisierung für das, was Ihnen an Gewalt widerfahren war?
Also aus der betroffenen Perspektive ausgesprochen kann ich nur sagen, dass weder eine vernünftige Aufarbeitung gegeben hat, auch nach 2011 nicht, noch eine vernünftige Perspektivwechsel, dass wir uns die Perspektive der Betroffenen und Angehörigen anschauen. Wenn wir uns das gemeinsam mal anschauen, werden wir feststellen, dass wir als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft uns mit der Perspektive der Betroffenen überhaupt nicht auseinandergesetzt haben. Das trifft auch zu, wenn wir über die Shoah sprechen, über die rassistischen Anschläge seit den 80ern, 90ern bis heute, setzen wir uns als Gesellschaft viel zu wenig mit den Opfern und Überlebenden und Angehörigen auseinander.
Sie haben gerade erwähnt, dass auch nach 2011, wenn Ermittlungen stattgefunden haben, in Fällen, in denen es Anschläge gegeben hat, dass auch danach noch dieses Muster vorgeherrscht hat, dass Betroffene eigentlich zuerst verdächtigt wurden, Täter zu sein.
Definitiv, das ist definitiv zutreffend, weil wenn wir bedenken, dass 2012 direkt nach der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds Burak Bektaş auf offener Straße ermordet wurde in Berlin, können wir auch sehen, dass die Polizei nichts aus dem NSU gelernt hat, weil sie direkt nach der Tat Burak Bektaş mit Drogen in Verbindung gebracht haben und auch den Verbrecher sozusagen in der Familie und in der Umgebung bei Freunden und Familienangehörigen gesucht hat und keinerlei Ermittlungen in Richtung Rassismus geführt wurde und auch Rassismus am Tattag selbst direkt ausgeschlossen wurde, obwohl es keine Ermittlungen gab.
2011, das hat eine Politisierung für Sie bedeutet. Sie haben gemerkt, Sie müssen Ihre Geschichte praktisch selber in die Hand nehmen. Wie kann man sich das vorstellen?
Also das, was wir natürlich als Familie und Angehörige von den rassistischen Morden 1992 machen, ist ja eine neue Gedenkkultur schaffen für Betroffene und Angehörige rechter rassistischer antisemitischer Gewalt, indem wir ein Konzept entwickeln, das Reclaim and Remember heißt, das Erinnern, Erkämpfen, was ja zuvor immer wieder von Institutionen vereinnahmt wird, also rein jetzt auf die Perspektive des Gedenkens zu sehen, werden ja viele Gedenkorganisationen von staatlichen Institutionen organisiert und wir möchten das durchbrechen, indem wir ein eigenes Gedenken organisieren, gemeinsam mit Betroffenen auf Augenhöhe. Und das möchten wir natürlich weitertragen, transportieren auf Betroffene, Angehörige in der gesamten Bundesrepublik Deutschland, um sie an unseren Widerstand anzuschließen, gemeinsam einzufordern, dass eine neue Gedenkkultur geschaffen werden muss.
Wie könnte die aussehen? Sie machen ja in organisieren jedes Jahr die Möllner Rede im Exil. Da müsste man vielleicht kurz mal klären, wo der Zusatz im Exil herkommt.
In den Möllner Gedenkveranstaltungen war die Möllner Rede ein Bestandteil des offiziellen Gedenkens in Mölln. Und 2012 hat die Stadt Mölln die Möllner Rede aus dem offiziellen Programm rausgestrichen, weil wir Frau Beate Klaasfeld zu der Rede eingeladen hatten und die Stadt Mölln das als Beleidigung für ihre staatlichen Institutionen gesehen hat oder wie auch immer. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir die Möllner Rede nicht in dem offiziellen Gedenkprogramm der Stadt Mölln ausführen dürfen, weil wir ja die Redner und Rednerinnen für die Rede gestellt haben, haben wir gesagt, dann wandert die Möllner Rede ins Exil. Wenn sie in Mölln nicht erwünscht ist, dann wird sie in anderen Städten durchgeführt.
Wie ist das zu vermitteln gewesen? Weil Beate Klaasfeld, muss man ja sagen, ist ja die Frau, die bekannt geworden ist als die Frau, die Kurt Georg Kiesinger geohrfeigt hat auf einem Parteitag wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP, der ehemalige Bundeskanzler, die gemeinsam mit ihrem Mann Serge Klaasfeld viel dazu beigetragen hat, versteckte Nazis wie Klaus Barbie aufzuspüren. Mhm. Mit welcher Begründung wird so eine Figur von der Stadt als Problem beschrieben?
Naja, wenn wir bedenken, dass Frau Klaasfeld mehrere Preise in Frankreich gewonnen hat, aber keins in Deutschland und sie als Präsidentenkandidatin neben Joachim Gauck damals gestellt wurde und keinerlei Zustimmung bekommen hat, außer von den Linken, können wir genau betrachten, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Wenn Menschen hier sich einsetzen, tatsächlich rassistische Strukturen in den Vordergrund zu rücken, diese Menschen haben definitiv schwierigere Arbeitsmöglichkeiten als Menschen, die Täter und Täterinnen in den Vordergrund rücken müssen.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so schwer fällt? Weil wenn man jetzt, glaube ich, jemanden auf der Straße erklären würde, der den Fall nicht kennt, dass die Stadt Mölln mittlerweile das Gedenken an den Anschlag, der ihrer Familie galt, ohne sie durchführt, weil die Stadt Mölln eine andere Vorstellung davon hat als sie, die Familie und die Hinterbliebenen, dann würden die wahrscheinlich denken, das kann doch gar nicht sein. Ist das ein Mölner Einzelfall oder ist das eben ein größeres strukturelles Problem und was wäre das?
Also definitiv ein gesamtgesellschaftliches und strukturelles Problem und ein Problem der Kontinuität, weil wenn wir bedenken, wie über die Shoah gedacht wird, wenn wir bedenken, wie das Gedenken über die Shoah-Überlebenden organisiert wird, dann werden wir ziemlich schnell feststellen, dass das nicht auf Augenhöhe gemeinsam mit den Shoah-Überlebenden passiert, sondern Menschen, die überhaupt keinen Zugang zu dem Holocaust haben, entscheiden über die Köpfe der Betroffenen hinweg, wie ein vernünftiges, respektvolles Gedenken auszusehen hat. Ich würde nur ein Beispiel aus Rostock-Lichtenhagen geben, wo am 20. Jahrestag riesengroßes Spektakel gemacht wurde, irgendwie auf der Wiese, wo 3000 Neonazis standen und dieses Haus in Rostock-Lichtenhagen 1992 angegriffen haben. Die rassistischen Pogrome, erinnern Sie sich zurück. Am 20. Jahrestag wurden die vietnamesischen Boat People, die damals das überlebt haben, erst gar nicht eingeladen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir diese Perspektive dieser Menschen überhaupt nicht einbeziehen, weil wir denken, dass wir, wenn wir Solidarität ausüben wollen, einfach etwas gestalten, ohne die Betroffenen einzubeziehen, dass das gut ist. Aber definitiv ist das fatal, denn wir machen die Betroffenen das zweite Mal Opfer von einer zweiten strukturellen Rassismus. Und das ist das Ausschließen dieser Menschen.
Wie würden Sie jetzt sagen, in den letzten 10 Jahren seit 2011, wie hat sich die Erinnerungskultur gewandelt? Hat sie sich entwickelt? Hat sich was bewegt in diesen Sachen?
Da muss man tatsächlich zwei verschiedene Perspektiven sich anschauen. Einmal das Institutionelle und einmal das, was aus der betroffenen Perspektive heraus interveniert wird und widerständlich sozusagen selbst erkämpft wird. Dann wird man ziemlich schnell feststellen, aus der Perspektive der Institutionen ist kaum bis gar keine Verbesserung zu sehen. Wiederum aus der Perspektive der Betroffenen, die sich ja mittlerweile bundesweit vernetzen, wird man feststellen, dass es jahrelange Kämpfe gab und die dazu beigetragen haben, beispielsweise, dass die Ermordeten aus Hanau am ersten Tag in den Zeitungen standen. Das ist definitiv zuzuschreiben auf die Arbeit und den Kampf der Betroffenen.
Können Sie beschreiben, wie diese Vernetzung nach 2011 stattgefunden hat? Also zwischen den Betroffenen, Hinterbliebenen von eben Anschlägen rechter Gewalt?
Eigentlich ganz banal, weil das ist das auch was, was wir als Gesellschaft vielleicht immer wieder versäumen, dass nach den Anschlägen sozusagen unsere Solidarität nicht direkt an den Betroffenen gilt, sondern erstmal wir herausfinden müssen, wie viel betroffen bin ich da von der ganzen Tat. Ich habe zum Beispiel ganz banal nach dem Selbstenttarnung des NSU einen Brief geschrieben hat für alle Angehörigen und in dem Brief formuliert, dass sie nicht alleine sind und dass wir sie unterstützen möchten, dass wir uns mit denen solidarisieren und nicht mit den Tätern und Täterinnen. Und das hat dazu beigetragen, dass ich diese Menschen kennenlernen durfte und mit denen verschiedene kulturelle Gedenkveranstaltungen gemeinsam organisiere.
Es gab ja ein halbes Jahr nach dem Anschlag in Mölln, gab es einen Anschlag in Solingen, später gab es noch einen Anschlag in Lübeck. Ist das mal eine Frage gewesen, die Sie sich gestellt hatten, warum das in den 90er Jahren nicht passiert ist?
Naja, auch da muss man sich mit der Geschichte sich extrem gut auseinandersetzen. Das mache ich ja auch mittlerweile andauernd und jeden Tag. Also Sie werden wahrscheinlich jetzt gerade nicht glauben, was ich Ihnen erzählen werde. 2019 beispielsweise habe ich über 1000 Briefexemplare, Solidaritätsbriefe, die direkt nach dem Anschlag, also 2-3 Tage später an unsere Familie geschrieben worden sind. Jetzt werden Sie bestimmt fragen, warum 19 Jahre danach? Weil die Stadt Mölln einfach mal auf die Idee gekommen ist, 27 Jahre diese Briefe im Archiv zu lagern, bis die Familie auf die Idee kommt, an diese Briefe zu fragen. Also das ist unvorstellbar. Es gab eine Solidarität, eine gesamtgesellschaftliche Solidarität wahrscheinlich. Und wir hatten keinen Zugang zu dieser Solidarität, weil diese Solidarität uns nicht gewährt wurde. Die wurde einfach unter Verschluss gehalten in irgendwelchen Archiven. Und da denke ich mir irgendwie, wie können wir uns Solidarität erhoffen, wenn wir in einem strukturellen System sitzen, wo weiße Menschen darüber entscheiden, die nicht von Rassismus betroffen sind, wie es mit unserer Solidarität aussieht.
Haben Sie eine Antwort darauf?
Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass diese Menschen nicht von dem Rassismus betroffen sind, von dem ich betroffen bin. Und das ist schade, weil diese Menschen werden aufgefordert, solidarisch zu werden. Und diese Menschen sind auch scheinsolidarisch, wenn sie Gedenkveranstaltungen organisieren. Aber wie kann eine Institution auf die Idee kommen, Briefe verschlossen zu halten, die direkt gerichtet sind an Familien und Angehörigen der Ermordeten, und zwar 27 Jahre lang. Das ist für mich bis heute eine unerklärliche Handlung der Stadt Mölln tatsächlich.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf in den Tagen, in denen über die Anwesenheit von rechtsextremen Verlagen auf der Frankfurter Buchmesse diskutiert wird. Mhm. Schwarze Autoren haben ihr Kommen abgesagt. Die Buchmesse verweist auf die Meinungsfreiheit. Weiße Autoren sagen, das müsse man als Gesellschaft aushalten. Was sagen Sie?
Wenn sowas heute noch in Deutschland stattfinden darf, tatsächlich, dann brauchen wir nicht darüber zu sprechen, ob wir in der Realität von Rassismus in diesem Land leben oder nicht. Das ist unsere Realität, unser Leben. Also jeden Tag müssen wir uns damit auseinandersetzen, sobald wir aus der Tür raustreten. Auch wenn ich nicht in politischen Interventionen drin wäre, wäre Rechtsextremismus, Rassismus ein Thema für mich, weil ich ja mit dieser Hautfarbe und mit diesem Aussehen jeden Tag vor die Tür treten muss. Wir kämpfen dagegen an. Wir werden auch dagegen weiter kämpfen, um unsere Stimme zu erheben, um in den Vordergrund zu treten, um als Expertinnen und Experten akzeptiert zu werden in dieser Gesellschaft gegen Rassismus und Faschismus.
Sie haben jetzt gesagt, weiße Menschen sind eben nicht in dem Maße von Rassismus und eben Rechtsextremismus betroffen, wie nicht weiße Menschen das sind. Wenn es darum geht, quasi Solidarität zu entwickeln, dann läuft die ja offensichtlich über diese Vorstellung von Empathie, dass man sich auch etwas vorstellen kann, was einen selber nicht betrifft und das mit einer anderen Gruppe empfinden kann. Glauben Sie an dieses Konzept?
Ich glaube nicht nur an diesem Konzept, sondern ich übe es täglich aus. Und zwar unser Widerstand, unsere Gedenkveranstaltung in Mölln ist ein Zeichen dafür, dass wir jeden und jede davon überzeugen möchten, dass sie an dieser Gedenkveranstaltung teilnehmen müssen, weil das, was uns betrifft, sie auch indirekt oder direkt betrifft. Genau das Gleiche fordere ich in Schulen, wenn ich mit Schüler und Schülerinnen darüber spreche. Sie werden mir nicht glauben, aber die Schüler und Schülerinnen entwickeln Empathie, Solidarität und in diesem Zusammenhang entwickeln sie eine Selbstbetroffenheit. Was auch total skurril ist in einer Schulklasse, wenn ich sage, weiße deutsche Schüler sagen auf einmal, natürlich bin ich davon betroffen. Sie und ich leben in diesem Land gemeinsam. Und wenn ich sage, ich empfinde eine gewisse Sympathie zu diesem Menschen, der betroffen ist von Rassismus, bin ich auch davon betroffen.
Welche Reaktionen erleben Sie da allgemein? Sie sind ja häufig in Schulen unterwegs, um eben als Zeitzeuge zu erzählen. Was sind da so die Reaktionen, wenn man das verallgemeinern kann?
Also da muss man tatsächlich ausholen, weil es gibt sehr, sehr viele positive Reaktionen. Aber das Wichtigste an diesen ganzen Gesprächen mit Schülern und Schülerinnen ist, dass ich immer wieder feststellen muss, dass die Schüler und Schülerinnen ein ganz, ganz großes Bedürfnis haben und mir das immer wieder sagen, dass sie sich mit der Perspektive der Opfer und Angehörigen auseinandersetzen möchten, weil das bis dato nie geschehen ist. Sie setzen sich täglich, und damit ist die Gesamtgesellschaft gemeint, nicht nur in Schulen, setzen wir uns täglich mit Täter und Täterinnen auseinander. Die Perspektive dieser Menschen ist uns viel interessanter als die Perspektive der Menschen, die Opfer der Gewalttat werden. Und das beschreiben Schüler und Schülerinnen ganz direkt und fordern diese Perspektive in Schulen ein.
Und wie viel müssen Sie da erklären, wenn Sie da hinkommen? Wie bewusst ist also Schülerinnen und Schülern, dass es seit 50 Jahren eine tödliche Geschichte rechter Gewalt in Deutschland gibt?
Also sobald ich die Namen von Opfern aufzähle und kein Finger hochgeht und ich die Täternamen aufzähle und alle die Täter und Täterinnen kennen, ist jedem und jeden in diesem Raum bewusst, dass was verändert werden muss in diesem Land. Und zwar die Perspektive der Betroffenen müssen auch berücksichtigt werden.
Wie bedeutend würden Sie diesen Aspekt der Erinnerung, der Arbeit an der Erinnerung einschätzen? Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier hat bei seinem Auftritt vor dem NSU-Untersuchungsausschuss in Wiesbaden 2017 das Oktoberfest-Attentat in den 90er Jahren verortet. Da kann man jetzt sehen, wie wenig Eindruck dieses Ereignis offensichtlich bei ihm hinterlassen hat, der am 26. September 1980 schon ein politisch aktiver Mensch war, nämlich Landesvorsitzender der Jungen Union in Hessen. Was heißt das, wenn Erinnerung praktisch gar nicht da ist für die Auseinandersetzung mit dem Problem rechte Gewalt, Rechtsextremismus?
Naja, wenn man sich das anschaut in den 90ern, als die Häuser gebrannt haben, als täglich Menschen angegriffen wurden, hat unser damaliger Bundeskanzler Helmut Kohl über seinen Sekretär auch ausrichten lassen, dass er nicht nach Solingen und nicht nach Mölln fahren werde, weil er dem Beileidstourismus nicht beitreten möchte. Und da sehen wir auch, was für eine Kontinuität auch bei den Politikern herrscht, wie sie mit diesen Anschlägen umgehen. Also wenn wir bedenken, nach der Selbstenttarnung des NSU hat die Bundeskanzlerin Merkel eine lückenlose Aufklärung versprochen. Wo ist die lückenlose Aufklärung? Warum gibt es immer noch rassistisch motivierte Taten in der gesamten Bundesrepublik Deutschland? Warum müssen wir morgen immer noch Angst haben, dass wir der Nächste oder die Nächste sind?
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Politik dieses Problem doch wieder vernachlässigt?
Naja, da kommen wir wieder zurück, wie unser Gespräch sich am Anfang aufgebaut hat. Also wenn wir bedenken, dass eine riesen Vernetzungsbemühungen von Angehörigen rechter rassistischer Gewalt beim NSU gab, 2006 übrigens, nach dem Mord an Halit Yozgat, wo die Riesendemonstration organisiert wurde mit 4000 Menschen, die Familienangehörigen der Ermordeten auf der Straße waren und eingefordert haben, kein zehntes Opfer und bitte ermitteln Sie in allen Richtungen. Und bis dahin wurden ja ganz lange noch in den Familien der Ermordeten ermittelt. Auch in Mölln gab es übrigens eine Demonstration, 3 Wochen bevor unser Haus angezündet wurde. Und auch dort gab es ein Transparent, wo drauf stand Rostock, Hoyerswerda, Mölln in Fragezeichen. Also wir wollen in Mölln sowas nicht haben. Und trotzdem wurde unser Haus angezündet. Werden wir ziemlich schnell feststellen, auch nach Hanau, egal wann es einen nächsten Anschlag geben wird, werden wir feststellen, diese Gesellschaft, und damit sind auch Politiker und Politikerinnen eingeschlossen. Diese Gesellschaft wird sich mit diesem Thema erst dann auseinandersetzen, wenn sie betroffen sind davon. Das hat uns der Breitscheidplatz zum Beispiel gezeigt. Als der Breitscheidplatz angegriffen wurde von einem islamistischen Terroristen, da haben wir ziemlich schnell festgestellt, wie schnell die Regierung sein kann und bei den Angehörigen sein kann und die Solidarität von Medien eingefordert wird in Richtung der Perspektive der Betroffenen. Aber wir, also die Menschen, die POCs und BPOCs in dieser Gesellschaft, die können lange auf Solidarität warten, weil sie erst eine dominierte, privilegierte, weiße Mehrheitsgesellschaft davon überzeugen muss, dass sie auch betroffen sind von dem, was ein POC oder BPOC betroffen ist.
Also ein Mensch of Color. Wir sprechen hier im Radio 10 Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU, Ibrahim Aslan. Deswegen auch die Frage noch, wie ist denn Ihr Blick auf die Medien, weil Sie das gerade erwähnt haben. Erleben Sie das selbst, dass es Konjunkturen gibt, wie zum Beispiel diese Gedenktage, wo dann jemand kommt wie ich und fragt, ob wir miteinander reden können? Oder ist das Thema in Ihrer Wahrnehmung doch relativ breit vertreten?
Also da können wir gemeinsam vielleicht recherchieren und schauen, wie die Medien darauf gucken. Ich habe zum Beispiel sehr lange recherchiert, ob es eine Entschuldigung gab von den Medienvertretern. Ich meine, wir beide haben es wahrscheinlich auch jahrelang in den Zeitungen gelesen, dass es Dönermorde hieß. Menschen wurden mit Dönerfleisch verglichen, Bosporus-Ermittlungen, mafiöse Strukturen. Ich meine, gab es eine Entschuldigung von den großen Medienvertretern? Ich habe es nicht gesehen.
Eine andere Beobachtung ist noch, dass sich jetzt wiederum in der Phase der Aufarbeitung die kulturelle Sphäre sehr stark engagiert. Das heißt, es gibt seit 2011 sehr viele Bearbeitungen von Stoffen, Erinnerungsprojekten, auch historischen Projekten zu rechter Gewalt auf dem Theater. Es gibt auch Dokumentarfilme. Der zweite Anschlag von 2018, da sind Sie auch quasi ein Protagonist. Mhm. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Kultur da so viel macht oder wie nehmen Sie das wahr?
Ich würde die Frage tatsächlich auch mal zurückstellen. Was denken Sie dann, woran das liegen kann?
Vermutlich, dass man da relativ schnell es schafft, Sachen auf die Bühne zu stellen und gleichzeitig wahrscheinlich offen ist, für diese Form von Empathie diese Geschichten zu erzählen.
Das ist eine zutreffende Beobachtung, aber ich würde nochmal aus dem Fenster hinausschauen und sagen, definitiv zurückzuführen auf die Kämpfe der Betroffenen. Weil diese Sachen, die Sie gerade aufgezählt haben, in kulturellen Bereichen, sei es im Theater, Film, Buch, diese ganzen Sachen werden eingefordert von Betroffenen und gemeinsam mit Betroffenen auf Augenhöhe organisiert übrigens. Ich meine, nach dem Tribunal 2017, wir haben eine gesellschaftliche Anklage gemacht zu dem NSU-Prozess in München, haben wir in Köln 2017 eine gesellschaftliche Anklage formuliert, indem wir gesagt haben, Tribunal NSU-Komplex auflösen. Und das haben wir gemeinsam mit Betroffenen und Angehörigen des NSU gemacht. Und dort haben wir aus der gesamten Gesellschaft, sei es im Kulturbereich oder auch in den Medien, haben wir eingefordert, dass die Perspektive der Betroffenen eingenommen werden muss. Und das ist geschehen. Und das passiert jetzt andauernd. Und das hat damit was zu tun, dass sie uns einbeziehen. Ganz einfach.
Wenn man jetzt schaut, sowas wie Alltagsrassismus, das sind ja Fragen, Debatten, die auch immer wieder auftauchen, dass zum Beispiel Kritik an eben rassistischem Sprachgebrauch oder auch solchen klischeehaften Fragen wie, woher kommst du, wenn jemand nicht weiß ist, da wird ja häufig gesagt, das sei Symbolpolitik, sich darüber zu beschweren, das sei nicht wirklich wichtig, der Kern von Rassismus ist ganz woanders, das ist überempfindlich, das ist übertrieben. Wie sehen Sie dieses Segment?
Also ich würde mich tatsächlich mit dem Thema auseinandersetzen, wer diese Antworten gibt. Und meistens sind das halt Menschen, die nicht davon betroffen sind. Und wenn wir die Menschen befragen, die davon betroffen sind, das mache ich ja in Schulen, wenn ich Schülern frage, was macht das mit dir, wenn jemand dich fragt, woher kommst du? Dann wird man ziemlich schnell feststellen, dass diese Menschen das verstörend finden und das auch als Rassismus betiteln. Und wir uns mit diesem Thema viel weiter auseinandersetzen müssen. Damit ist nicht nur die rassistischen Taten gemeint, sondern auch die Generation der Gastarbeiter, die Geschichte dieser Menschen, die zuvor hergerufen worden sind, die kulturelle Unterschiede mitgebracht haben, die Menschen, die hierher migrieren, seit Jahren und immer noch. Diese Geschichten tauchen nirgendwo im Bildungssystem auf. Und die müssen wir einfordern. Wir müssen sie einfordern und Schüler und Schülerinnen und Heranwachsende, die irgendwann in diesem Land, dieses Land regieren werden, sie davon überzeugen, dass diese Frage, woher kommst du, überhaupt gar keine Bestandteil mehr in dieser Gesellschaft haben darf.
Wir haben über Erinnerungskulturen gesprochen. Zum 10. Jahrestag der Selbstenttarnung des NSU gibt es aktuell in vielen Theatern im ganzen Land Stücke, die sich mit diesem Komplex rechte Gewalt befassen. Das Motto für alle lautet, kein Schlussstrich. Mal ganz utopisch gefragt, wann wäre für Sie ein Ende der Aufarbeitung erreicht? Ist das überhaupt möglich oder denkbar?
Also derzeit ist das utopisch zu sagen, es gibt eine Zeit, wo es keine Aufarbeitung mehr gibt, weil ich ja schon seit fast 30 Jahren um Aufarbeitung kämpfe, beziehungsweise weil ich täglich und immer wieder feststellen muss, wie stigmatisiert ich bin und tatsächlich, wie instrumentalisiert ich in dieser Gesellschaft bin. Und deswegen wird es für mich jetzt auf Dauer sozusagen eventuell bis zu meinem Tod, wird das nicht realistisch sein, dass man aufhört, eine Aufarbeitung zu leisten. Und vor allen Dingen, warum sollte es denn ein Ende einer Aufarbeitung geben? Ich meine, sollen sich die Taten wiederholen? Wenn wir uns nicht erinnern, was damals geschehen ist, beziehungsweise wenn wir uns nicht daran erinnern, wie der Holocaust zustande gekommen ist, wie die Shoah zustande gekommen ist. Wenn wir das vergessen, wird es nochmal wiederholt. Und deswegen dürfen wir das nicht vergessen und die Aufarbeitung muss immer da sein.
sagt Ibrahim Aslan, mit dem ich aus Anlass von 10 Jahren Selbstenttarnung des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds am 4.11.2011 über die Folgen dieser Zäsur gesprochen habe. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Aslan.
Vielen Dank Ihnen auch. Und ein letztes Statement: Wir sollten nach solchen Taten immer auf die Perspektive der Betroffenen achten, weil sie sind keine Statisten, sie sind die Hauptzeugen des Geschehenen. Vielen Dank.
Vielen Dank, und mir bleibt der Hinweis auf die folgende Sendung Kultur heute, die Sie im Anschluss hören. Am Mikrofon der Kulturfragen verabschiedet sich Matthias Dell.